Die DBLDW Vorschau mit Thomas Seidel, Peter K. Wagner und Fabio Schaub.
Kürzer als eine Halbzeit, aber dann hoffentlich doch ein bisschen länger als mein Schnupfen, der irgendwie dann bald weggehen sollte. Willkommen zurück. Hallo Fabio.
Ja, begrüße. Es freut mich, endlich wieder ein Intro, wo sich vorher jemand Gedanken gemacht hat. Und gute Besserung natürlich.
Ja, danke. Also als Papa von nun zwei kleinen Burschen ist es natürlich super, wenn der Größere in dem Fall etwas verschnupft ist und ich jeden einzelnen jede Bakterie, alles, ich darf alles essen. Ich fresse Bakterien ab sofort. Aber es ist okay. Es geht soweit ganz gut und es läuft.
Gleich die erste Frage. Man weiß ja aus dem Hause Seidel, da gibt es ja das eine oder andere Fußballtalent. Jetzt haben die Berater schon angeklopft beim Neuen?
Noch nicht, aber nachdem ich ja jetzt mit dir ja einen sehr, sehr profunden Experten habe, werde ich das mit dir zuerst abklären und dann wird das funktionieren.
Ja. Aber als Spielerberater bin ich keiner, ja, das Gleiche.
Nein, aber zumindest kannst du mir eine guten empfehlen.
Ach so, okay, ja, da reden wir dann off record noch, passt.
Ja, sehr gut,
sehr
gut.
Sehr schön. Ja, du, einiges los, gell?
Ja, ist viel passiert. Also wie gesagt, jetzt zu viert zu Hause, viel passiert und auch so natürlich ist viel passiert in den letzten Wochen, was Fußball betrifft. Habe natürlich einiges mitverfolgt und mitschauen dürfen, so wie auch gestern ÖFB Cup zum Beispiel oder natürlich auch am Sonntag das Sturmspiel gegen Salzburg. Nicht im Stadion, da war ich noch zu Hause, aber gegen LASK bin ich wieder dabei, als Stadionsprecher. Aber ich würde sagen, wir gehen es an und verlieren nicht so viel Zeit und legen los mit dem Update.
Das DBLDW-Update.
Und da sind wir auch genau beim gestrigen Cup-Match zwischen dem SK Rapid und dem DSV Leoben in Donnerwitz. Fabio, du warst vor Ort. Ich habe das Spiel im ORF gesehen. Du hast es schon in der Dienstagsfolge natürlich schon gesagt, das wird Agmate wissen für Rapid und Leoben wird da nicht viele Chancen haben. Genau so war es.
Ja, wobei man muss Leoben schon ein Kompliment aussprechen. Die haben extrem mutig agiert, die haben sind wesentlich höher angelaufen, als ich das zuerst vermutet hätte, haben auch wieder eine klare Struktur gehabt, merkt taktisch extrem gut eingestellte Mannschaft, auch schon die letzten Monate eigentlich, muss man sagen, unter René Bombs. Und es war ja dann schon so, dass der erste Großschuss in der Partie auf den Leobner, auf der Leobner Seite war, wo Friesenbichler dann den Ball übers Tor schießt, aber dann kann die Partie schon einen anderen Verlauf nehmen, aber nach einer Viertelstunde, 20 Minuten ist dann Rapid immer besser in die Partie gekommen und hat dann auch mit dem 1:0 schon sehr viel Druck runtergenommen, kurz vor der Halbzeit das 2:0 durch Christoph Lang und muss sagen, zweite Halbzeit war es dann über weite Strecken eine sehr, sagen wir mal, nicht so spektakuläre Partie, vielleicht eine sehr rapideske Partie, sehr viel Struktur im Spiel, sehr viel Resultat im Endeffekt drin, aber fürs Auge war es jetzt dann nicht mehr so notwendig, aber es heißt ja, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss.
Ja, aber es war trotzdem, vor allem offensiv, erste Halbzeit eine sehr, sehr gute Partie von Rapid, finde ich. Also das ist schon, also die spielen die vier vorne, gemeinsam mit Sattelberger dazu, Krigic, diese Fünferpartie eben mit Lang, Seidel, Krühl, Burgstaller, Sattelberger, Krigic, das ist schon sehr, sehr gut, was die da machen. Also auch von den Kombinationen her sind gut eingespielt, verstehen sich gut. Wenn es weiter nach hinten kommt, dann wird es ein bisschen problematisch und das ist auch der Grund, warum Rapid ja dort steht, wo sie stehen. Ich glaube, offensiv brauchen wir nicht reden, sie können sich nicht zu den Besseren in der Liga, aber alles im allen hinten, Außenverteidiger, puh, da bin ich gespannt, was Mekki Kaza im nächsten Jahr macht. Da gibt es einiges zu tun, nachdem ja auch Krühl weggeht. Aber das war gestern dann schon eine sehr, sehr überzeugende erste Spielhälfte. Du hast ja angesprochen, Kevin Friesenbichler hat den Ball am Fuß gehabt oder das Tor am Fuß gehabt. Das kann er machen, muss er machen vielleicht, aber trotzdem hat man gemerkt, dass die dann halt individuell dann trotzdem einfach besser sind, hinten raus, Leoben einfach auch ein bisschen die Luft ausgegangen ist. Von dem her war es ein verdienter Sieg für Rapid.
Ja, bin ich ganz bei dir, für mich wieder Matthias Seidel, Dreh- und Angelpunkt der ganzen Partie, der auf engstem Raum immer wieder Lösungen findet, der fast jede gefährliche Aktion ist von ihm mit ausgegangen, also es war schon wieder mal ein Zeig, was das für ein Kicker ist. Viele haben über den Platz gesprochen, ja, der wird nicht gut beieinander sein, muss man auch einmal in die Richtung her ein Kompliment ausrichten. Der Platz war sehr gut beieinander, es war, glaube ich, ein durchaus ansehnliches Fußballspiel, auch aufgrund des Platzes, vor allem in der ersten Halbzeit. Und das hat alles gepasst. Atmosphäre war natürlich auch sensationell, also ausverkauftes Haus, 8500 Leute. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich, weiß nicht, im Jahr 1982, genauso stelle ich mir den Fußball von damals vor. Sehr oldschool, gute Atmosphäre, also summa summarum ein gelungener Fußballabend. Kurze Anekdote, ich hatte ja eine Presseakkreditierung inklusive Parkplatz, danke nochmal dafür, und bin dann reingefahren ins Stadion quasi, also in diesen Stadionvorplatz, kann man meinen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich soll dort hinten einfach parken. Dann bin ich weitergefahren. Irgendwann waren nur mehr Bierstände und Menschenmassen. Dann habe ich gesagt, ja, wo soll ich da jetzt parken? Hinten wären vielleicht noch ein paar Parkplätze gewesen. Ich habe dann, ich glaube, Luftlinie 7 Meter, 6 Meter von der Eckfahne weggeparkt und neben so einem Pfeife-Side-Platz bin ich gestanden. Also sowas habe ich auch noch nicht erlebt. War ein bisschen Sorge, dass man vielleicht ein Spiegel abtreten wird, aber sonst hat alles gepasst und ist auch alles gut gegangen.
Ja, es ist noch ein bisschen Luft nach oben in Leoben, was die Infrastruktur betrifft. Die Pläne sind ja da. VIP-Club und so ist super schön. Der Rest ist halt wirklich noch typisch Old Donnerwitz quasi. Aber na, läuft. Also die Leoben waren natürlich keine schlechte Mannschaft. Man hat gesehen, Winfried Amoa, der phasenweise sehr, sehr gut gespielt hat. Auch Trini Halili hat mir gar nicht so schlecht gefallen auf der linken Seite, auch wenn er dann defensiv ein paar Schwierigkeiten gehabt hat. Aber sind schon ein paar gute Leute drinnen. Natürlich Daniel A. und Kevin Friesmich haben wir da drin. Die haben natürlich ihre Qualitäten. Also das ist schon okay.
Ja, auch Florian Wiegele im Tor, ehemaliger U21-Leiter. So. Die haben da schon eine sehr ausgewogene Mannschaft. Und ja, man kann gespannt sein. Diese Saison wird es schwierig für Leoben, dass man in der Liga den Aufstieg schafft. Aus mehreren Gründen, glaube ich. Also ich glaube, Rasenheizung, überdachte Aussichtstribüne und. Da wären ja viele infrastrukturelle Themen, die man ja auch noch angehen müsste, sollte es überhaupt sportlich klappen. Aber bin gespannt, wo da die Reise hingeht. Aber Rapid verdient im Cup-Finale wieder, zweites Jahr in Folge. Und ich glaube, diesmal keinen einzigen Bundesligisten bisher gehabt. Ja, im Finale wird es einen geben.
Ja, das ist einmal fix. Wird natürlich für Rapid, egal wer da kommt, egal ob Sturm oder Salzburg, natürlich deutlich schwerer als Leoben, aber ja, ich bin der Meinung, dass Rapid besser drauf ist als im letzten Jahr im Finale, also dass die auf jeden Fall, egal gegen wen sie spielen, bessere Chancen haben als im letzten Jahr. Und da bin ich sehr gespannt, wer dann heute Abend dann dazukommen wird. Aber dazu jetzt gleich.
Aber Rapid ist ja, muss man auch sagen, wirklich eine Mannschaft, die seit Trainer Robert Klaus schafft, Resultate zu bringen, Resultate zu liefern. Sei ich erinnern ans Wiener Derby, wo man sagt, das ist eine Schnittpartie. Man gewinnt souveränst 3-0. Ich erinnere an Klagenfurt, es reicht den Unentschieden, man holt den Unentschieden. Und auch jetzt hat man wieder die Pflicht erfüllt. Und diese Grundtugend haben sie mittlerweile drin, das ist eine Qualität und muss man auch in der Hinsicht, auch wenn es vielleicht nicht immer der schönere Fußball jetzt ist, aber es ist der effizientere Fußball und wenn sie einen Titel holen, dann fragt niemand danach, wie der zustande gekommen ist. Aber ich bin gespannt, in welcher Form sich das weiterentwickelt, gerade über den Sommer hinaus, wenn Robert Klaus dann seine richtig erste große Transferperiode hat, plus auch eine Vorbereitung dann mit seinen Spielern, wo er dann die Mannschaft auch schon besser kennt und wo es dann auch bei Null beginnt, beziehungsweise bei Rapid mit -3, aber nicht wie im Winter jetzt, mitten in einer Saison, ja.
Ja, also ohne Krüll dann, ich glaube auch, dass sie ganz vorne was machen müssen. Da wird es wahrscheinlich auch ein bisschen was passieren müssen bei Majulo, ja okay, aber Burgstaller ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, da wird wahrscheinlich ganz vorne noch was passieren müssen, Außenverteidigerposition haben wir schon angesprochen, ist jetzt,
Ja, und Innenverteidigerposition ist das Thema.
Und Innenverteidiger auch, ja.
Kann man Querfeld halten? Also Vertrag hat er, der macht das schon sehr gut. Zvetkovic dürfte zurückkommen vom Kreuzbandriss. Aber das ist ein Thema, das werden wir auf alle Fälle noch aufgreifen. Jetzt geht's weiter zum Auge.
Ja, so ist es.
Das DBLDW Auge.
Nein, es gibt 4 Fragen und 4 Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch.
Der Augenthaler Klausi, natürlich wieder mit dabei. Vielen Dank dafür.
Dankeschön.
Gerne. zurück beim Auge und natürlich auch mit vielen wichtigen Dingen, die wir besprechen wollen. Bleiben wir gleich beim aktuellen Sturm gegen Salzburg. Heute in Salzburg ausverkaufter Auswärtssektor, habe ich noch gerade gelesen, und auch die Busse sind jetzt ausverkauft bei Sturm, also da pilgern viele raus. Aber Fabio, es wartet eine Rumpftruppe, so heißt es, eine Rumpftruppe auf die Salzburger von Sturm, denn da ist ja was bloß passiert am Sonntag.
Ja, du hast, glaube ich, nur via Bildschirm verfolgen können, warst nicht vor Ort. Also es hat dann einige Karten gehagelt und auch Fitnesszustände sind fraglich, wer dann wirklich einsatzbereit ist bei Sturm. Fangen wir mal an, wir wissen, dass Jungoran Stankovic und Dimitri Lavallee fehlen. Das wäre jetzt gerade die zwei Spieler, die die Sechserposition in der Vergangenheit bei Sturm am häufigsten beziehungsweise auch wahrscheinlich am stabilsten und besten ausgeführt haben. Ja. Da muss man schauen, was passiert. In der Innenverteidigung Wüthrich Affengruber sind beide noch fraglich. Ähnliches gilt für Otar Kitishvili, der muskulär noch abwarten muss, ob er einsatzbereit ist. So wie es bei der Pressekonferenz angesprochen wurde, gehe ich einmal davon aus, dass die drei Fraglichen spielen können, beziehungsweise alles dafür getan wird. Bei Affengruber ist das einzige Fragezeichen, wenn er wirklich eine Gehirnerschütterung hat oder noch immer hat, dann kann man auch so viel tun, dann wird er nicht spielen, wenn das nicht 100% geht. Das heißt, ich bin einmal ziemlich davon überzeugt, dass Niklas Geierhofer ein Eigengewächs in die Startelf rücken wird, ob er dann auf der 6 spielt oder auf der Innenverteidigerposition, das wird man sehen. Ansonsten wird Schneck links hinten agieren. Zwischen Gasibegovic und Johnston hat jetzt in der Vergangenheit auch Gasibegovic öfter starten dürfen, bin ich auch gespannt. Und ansonsten wird das relativ ähnlich aussehen wie am Sonntag bei Sturm. Ja. Bei Salzburg, ist jetzt nicht so viel, dass sich verändert. Cabaldo noch immer verletzt, auch Leandro Morgalla noch nicht ganz fit. Baidu trainiert wieder und Luka Gurnadua fehlt aufgrund der roten Karte von Sonntag. Da kann man davon ausgehen, dass Diambu für ihn in die Startelf ruckt.
Ja. Omar Solé fehlt nicht wegen einer Karte am Sonntag. Da hat es auch nachträglich nichts gegeben, obwohl von Seiten von Sturm vehement gefordert worden ist, da raufzuschauen. Ich bin ein bisschen befangen. Wie siehst du diese Aktion?
Na, braucht man nicht drüber reden, dass dass diese Aktion ganz klar mit Rot geahndet gehört. Und im Endeffekt verstehe ich halt nicht ganz. Also es gibt viel Tumult, man schaut sich das alles an. Und man braucht ja oft eh lang für diese Checks. Und wenn man gerade bei so einem Spitzenspiel, das natürlich dann auch Auswirkungen auf die nächsten Spiele hat, und dann ist halt das nächste genau wieder so ein Spiel, dann muss man da einfach sich von mir aus ein, zwei Minuten länger Zeit nehmen, dass man das alles genau sieht. Warum Solé nicht die rote Karte erhält, ist mir auch ein Rätsel.
Ja, vor allem nachträglich nicht.
Wie das nachträglich immer ist, weiß ich es nicht. Teilweise heißt es ja, man darf nicht dann wieder schon. Also möchte ich mich auch gar nicht jetzt rauslehnen, inwiefern man das darf. Warum er es nicht bekommen hat, verstehe ich nicht. Ob man nachträglich was machen kann, weiß ich nicht. Sollte das gehen, verstehe ich es noch weniger, warum er sie nicht erhalten hat.
Ich meine, die Geschichte ist ja die, das war ja in dem Fall ja kein Foul, sondern ja eine Unsportlichkeit oder eine Tätlichkeit, die er Solé gemacht hat. Also von dem her könnte man ja nachträglich das noch mit reinnehmen. Ist es ungefähr dasselbe mit Aftier gewesen, wo man ja sehr, sehr deutlich gesehen hat, wo die Schiedsrichter am Platz es nicht gesehen haben, dass er bei seinem Ausschluss noch diese Geste noch dazu gemacht hat, die ja auch immer diskutiert worden ist. Also auch hier, das ist extrem schwierige Situation, aus Sturmsicht natürlich extrem bitter, dass genau die zwei Spieler, die auch in den letzten Wochen und Monaten, wie du richtig gesagt hast, auch einfach am stabilsten waren und wichtigsten waren, jetzt fehlen und Solé, nicht ein unwichtiger Spieler, bei Salzburg trotzdem spielen darf. Ja, vielleicht ist das trotzdem für den Kopf gar nicht so schlecht, weil sie dann noch mehr rein müssen, Sturm, noch mehr geben müssen. Vielleicht Salzburg sich ein bisschen sicherer fühlt, weil ja eh die Stützen fehlen, Sturm ein bisschen vielleicht ein bisschen auch unberechenbarer ist, weil sie halt eben anders spielen als sonst, weil man ja schon weiß, wie Sturm agiert, weil man weiß, wie Stankovic spielt und Lavallee. Mal schauen, ja, was da rauskommt. Eine Wundertüte, die auf jeden Fall heute Abend wieder live in ORF1 zu sehen, dann auf Salzburg wartet und auf uns alle wartet. Wir dürfen gespannt sein, was da rauskommt. Rein vom Gefühl her kann Sturm nur gewinnen. Sagen wir es mal so. Wenn sie verlieren, ja okay, sagt jeder, ja gut, mit der Rumpftruppe geht es ja dann mehr aus.
Na, auf jeden Fall. Finanziell gewinnen ja beide. Es gibt ja wieder Prämien. Die halten sich zwar in Grenzen, aber oft wird da noch immer, oder ich werde eigentlich recht oft gefragt, du, wie ist denn das E-Halbierung oder so? Und ich so, na, die ist schon lange nicht mehr beim Cup. Da kriegt die Heimmannschaft die Einnahmen und dann wird das ausgeschüttet. Da kriegt die Heimmannschaft ein wenig weniger. Für die Halbfinalpaarung, jetzt haltet euch fest, bekommt das Heimteam 33.000 Euro und der Gastverein 55.000 Euro. Also man sieht, um viel Geld geht es da im Cup nicht. Da ist das Heimrecht auch wesentlich relevanter. Aber ja, im Endeffekt, wir am 1. Mai wollen beide gegen Rapid antreten und dann wird es in Klagenfurt wieder einen Sieger geben. Spannend habe ich gefunden bei der Pressekonferenz von Sturm, dass Christian Ilzer natürlich nochmal auf das Thema angesprochen worden ist. Was war da am Sonntag und rote Karte für zwei seiner Spieler, nur für Luka Kurnator. Und er hat dann etwas von einer Spitzentriebförderung gesagt, aber hören wir am besten da selbst rein.
Ich glaube, es hat schon beschäftigt. Nicht nur uns, es hat die Medien beschäftigt. Ich glaube, braucht man nicht mehr viel dazu zu fügen. Ich glaube, da kann sich jeder sein sehr, sehr klares Bild machen, wenn er so das einfach verfolgt, was jetzt unmittelbar passiert ist, was davor und länger schon passiert ist. Man kriegt einfach immer klareres Bild, aber für mich ist es dann einfach ein Phänomen, das es in der Natur auch gibt. Das nennt man Spitzentriebförderung. Das ist immer das Pflänzchen, fördert da den höchsten und größten Ast am meisten, bekommt am meisten von der Wurzel. Das ist ein bisschen eine Verzerrung, aber es ist ganz normal in der Natur und es gibt es überall, in allen Gruppierungen, in allen anderen Ligen auch. Ich brauche jetzt auch keine Namen aus anderen Ligen nennen, aber es ist ein Phänomen, das einfach normal ist, dass der an der Spitze steht, dann einfach noch mehr Förderung, noch mehr Gunst dann auch bekommt. Das ist schön für meinen Trainerkollegen in Salzburg, weniger schön natürlich für uns und für alle anderen. Aber es, da muss man drüber stehen, da kann man auch nichts machen dagegen. Das ist so wie die Schwerkraft, da kannst du dagegen stemmen, wie du willst. Es wird sich nicht ändern. Und was aber schon ist, und das ist schon ein Wunsch von mir, dass auch Mannschaften, österreichische Mannschaften, europaweit so weit wie möglich kommen, auch in Salzburg in der Champions League so gut wie möglich performt. Das hat sich auch in den Jahren schon immer wieder gegeben, wo sie im Frühjahr richtig weit waren und international auch für große, große Highlight-Spiele gesorgt haben, wo dann auch jeder Österreicher stolz war. Und deshalb würde ich es mir für Salzburg wünschen, dass er in der Liga, dass es ihnen nicht so leicht gemacht wird, dass sie nicht in der Liga diesen Vorzug haben, weil sonst kommt dann international immer wieder der Realitätsschock. Und da ist einfach wichtig, dass national auch härter rangenommen werden, härter gefordert werden. Und dann denke ich, ist der Schock in der Champions League dann nicht dermaßen groß. Und von dem her wünsche ich es mir, dass da diese Spitzentriebverzerrung dann nicht zu vehement passiert. Aber ja, wir können es nicht ändern. Es ist natürlich als Zweiter nicht so toll wie als Erster. Du genießt das halt mehr. Aber ist so, wie es ist. Ich werde es nicht ändern. Ich werde mich mit meiner Mannschaft auf das fokussieren, was wir dann auch zu tun haben. Das einfach am Feld zu leisten, aus den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, das Maximum herauszuholen. Und wir werden da nicht locker lassen und all along werden wir irgendwann der größte Ast am Baum sein.
Ja, da hängt der Frust noch ein bisschen tief, würde ich sagen, bei Chris Ilzer. Ich bin ja, ihr wisst es eh, Sturm-Sympathisant, nachdem ich für Sturm arbeiten darf, war nicht im Stadion. Das heißt, ich glaube, diese Emotionen, die dort passiert sind, nachher, ich habe es nur gehört von Freunden von mir, die im Stadion waren, die waren extrem, also auch von Seiten des Publikums, und der Frust war extrem groß, weil natürlich jeder so ein bisschen mitbekommen hat dann im Kopf schon langsam so, ja gut, wenn wir die Partie jetzt verlieren, dann wird es jetzt mit einem Meistertitel, der dann doch irgendwie als Traum, Schrägstrich vielleicht sogar ein bisschen auch für viele im Fanbereich als Ziel ausgeschrieben worden ist, dann eher in weite Ferne rückt, wenn du dann 5 Punkte Rückstand hast und das nicht mehr in der eigenen Hand hast. Also ich glaube, dass das dann im Stadion ein bisschen Ärger war und ein bisschen mehr gesessen ist als zu Hause, wo ich dann rekapitulierend als Sturmfan sagen kann, ja eh, super Spiel von Sturm, war gut, aber so die klaren Torchancen waren dann auch nicht da. Abseitstor von Pavlovic kann man geben, also darf sich Sturm nicht aufregen. Da hat sich der Video Assistant Referee gesagt, er kann das nicht sehen, ob da hinten war oder nicht. Das habe ich auch noch nie gehört, also theoretisch hätte das schon ein 2-0 sein können. Der Einwurf, der angeblich falsch war beim Tor, war auch nicht richtig. Also das war auch richtig. Das hat man dann auch in einer anderen Einstellung dann gesehen. Das heißt, die Emotion, die da passiert ist, glaube ich, ist natürlich aus Sturmsicht extrem bitter gewesen. Als ein bisschen ein Step weg, der bei ich vom Fernseher gesessen ist, war also so, ja, es war wieder ein typisches Salzburg-Spiel. Die waren halt einen Tick besser, die machen halt dann die Tore. Ist halt bitter, dass es das X nicht war. Also ich hätte mir ein X gewünscht, dass dann hinten das so eskaliert, war natürlich dann blöd und bitter, aber ja, Spitzentrippförderung, das ist jetzt aus Sicht vom Ilzer, Chris, ein bisschen, ja,
naja.
man merkt, es sitzt da stacheltief, sagen wir es mal so.
Die Frage ist immer, und ich glaube, das macht er schon sehr bewusst, das war ja auch kein Interview danach, dass er immer wieder Themen aufmacht und die bewusst so bespielt, und ja, das ist ja auch nichts, glaube ich, was ihm jetzt spontan eingefallen ist, sondern das ist, wo er sich klar darauf vorbereitet, wo er die, sag ich mal, die Kommunikation auch als Methodik nutzt, um einen gewissen Spin reinzubekommen. Für mich wirkt so, als probiert er gerade ein Gefühl, als hätte er gerne das Gefühl, Sturm Graz und der Rest ist gegen sie, dass das sich ein bisschen so rausentwickelt. Und das kann natürlich auch zu einer, gerade intern in der Kabine, zum Zusammenschweißen führen. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so relevant ist, aber auf jeden Fall habe ich es sehr spannend gefunden, weil ja, in der Form untypisch auch, dass man das so kundtut, und habe ich interessant gefunden, deswegen einfach nur.
Ja, ich kann nur als Beispiel der Sicht das so irgendwie zeichnen, dass ich beim Posting von Black FM von unseren Kollegen des Sturm-Podcasts gesehen, die ein etwas anderes Bild des Spiels gezeichnet haben, als ich gesehen habe. Nur sind die Burschen mit Sicherheit im Stadion gesessen und waren eben in der Emotion drinnen. Immer gedacht so, ja, okay, das hinten raus war natürlich blöd, das mit dem Soleil hat man aus dem Fernsehbild jetzt auch zu Beginn nicht wirklich gesehen. Dann war die Stimmung aufgeheizt hinten raus, dann bekommt dann der Valavaleno nachträglich die rote Karte, zu Recht, muss man fairerweise sagen, aber halt trotzdem nachträglich. Das heißt, es ganzelt sich erst auf, und ich habe mir gedacht, ja, war halt ein bitteres 1-0, schade, 1-1 wäre super gewesen. Black FM zum Beispiel, die halt das gesehen haben dort, waren so, ja, super Spiel, bessere Mannschaft eher so gezeichnet. Es ist total spannend, wie der Blickwinkel oft ist, wenn du halt, obwohl du für die gleiche Mannschaft bist. Und deswegen, ja, bin ich gespannt, was heute rauskommt. Chance zur Besserung, Chance da eins draufzulegen gibt's, und dann könnte man vielleicht noch für den Rest der Saison noch was Positives rausziehen. Kann natürlich auch passieren, dass mit einer Niederlage heute für den SK Sturm es auch sehr bitter werden könnte, die Motivationen auch hochzuhalten für die letzten Spiele. Und da muss man dann schauen, dass man dann nicht LASK und Rapid zu nah ranlässt. Auch das kann dann schnell gehen. Sonntag kommt dann schon LASK. Also wichtiges Spiel für die Moral heute Abend in Salzburg.
So ist das. Es hat da eine News gegeben, kurz bevor wir aufgenommen haben, nämlich der neue Sportdirektor von Austria Lustenau, der ab Sommer eben Sportdirektor sein wird, ist bekannt. Es ist Mirko Papaleo. Mirko Papaleo war bis dazu Scout beim FC Luzern, war dort aber nur Scout Teilzeit. Also er war da nicht vollberuflich angestellt, seit 2022 ist er dort, August. Davor war er ein halbes Jahr bei den Grasshopper Zürich, also im Schweizer Bereich. Hat dort im Scouting sehr viel mit Daten gearbeitet, aber auch live Videoscouting, hat gewisse Dinge mitentwickelt, auch im Verein. Wie gesagt, alles nur Teilzeit. War nämlich eigentlich bei UBS, bei der Bank, angestellt und war dort im HR-Bereich relativ weit oben, auch Talent Specialist ist er dort und hat dort einige Recruitment-Themen und auch Führungspositionen ausführen dürfen. Ist, sage ich mal, ein sehr untypischer Weg, aber den kennt man schon vorher, nämlich auch Alexander Schneider war ja eigentlich ein BWL-Student aus St. Gallen, der dort die Ausbildung, der zumindest eine Fußballmanagement-Ausbildung absolviert, aber wurde dann auch eher über Umwegen von der Core Sports wie heißt sie, Core Sports?
CSC, Core Sports Company wahrscheinlich.
Genau, ja. Engagiert und ja, ich finde es einen spannenden Weg. Ich habe mich auch ein bisschen informiert, kennt den österreichischen Markt scheinbar sehr gut, also weiß sehr, sehr genau Bescheid über die Spieler, kommt wie gesagt aus dem Scouting, hat in seiner, sagen wir mal, durch die Privatwirtschaft auch sicher Führungsqualitäten und ist ein extrem spannender Weg, erst 34 Jahre jung und ja, Mirko Papalea, ich bin schon gespannt, was der in Lustenau dann zaubern wird.
Ja, aus dem Nichts, würde ich jetzt einmal sagen. Ja,
absolut.
Kennt man so jetzt nicht, aber du, wie du richtig gesagt hast, Alexander Schneider, da kann er gekannt und es hat eigentlich gar nicht so schlecht funktioniert. Wichtig wird jetzt sein, ob Lustenau die Liga hält oder nicht, aber es wird wahrscheinlich dann trotzdem für beide Ligen dann gelten, dieser Vertrag. Und dann wird man schauen, was draus wird aus dieser neuen Position für einen italienischen Scout bei Lustenau.
Ja, er spricht gleich ganz, also er ist auch deutsch, sprachig. Ich weiß nicht, wo er dann wirklich aufgewachsen ist.
Er hat auch in Österreich gescoutet für die ersten und zweiten Ligen, war genau. Auch für junge Spieler aus den Akademien zuständig. Also er kennt natürlich den Markt in Österreich und ist natürlich da bestens informiert, spricht Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch und soll auch grundlegend auf Französisch beherrschen, was natürlich jetzt für CSC nicht so schlecht ist. Spannend. Ja. Spannende Herangehensweise. Mal schauen, was daraus wird.
Ja, Core Sports Capital ist übrigens.
Capital, sorry.
Genau.
Sorry.
Das Unternehmen, das ja seit Jahren eine Kooperation mit Austria Lustenau hat. So.
Und dann noch ein kurzes Wort zum Amateurnationalteam, Fabio. Das hast du quasi aufgetrieben. Da gibt es ein neues, hat es wieder ein Testspiel gegeben. Ja, ein Amateurnationalteam. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. In den letzten Wochen und Monaten, dass es wieder ein Amateurnationalteam in Österreich gibt. Es war auch schon ein Testspiel gegen Slowenien in Klagenfurt. Das war letztes Jahr im Sommer.
Genau.
Oder?
Ja, es war letztes Jahr im November, glaube ich.
Später.
Seit 44 Jahren wieder mal ausgetragen worden, Österreich gegen Slowenien. Da hat Österreich mit 1-0 gewonnen, wenn ich mich recht erinnere. Und jetzt diesmal ist 1-1 ausgegangen. Torschütze Kobalt, der ja bei St. Anna am Eigen seit Jahren auf der 10er-Position spielt. Und diesmal wurde in Ljubljana gespielt und war jetzt quasi wie ein Rückspiel. Ja, ist natürlich, gibt es gewisse Kriterien, wer da dabei sein darf. Das sind dann Spieler, die noch nie, glaube ich, im Profifußball waren und auch nicht in U-Nationalteams gespielt haben. Also sollen wirklich Amateure sein. Und da werden natürlich primär aus der Regionalliga und teils aus den Landesverbandsligen, also Salzburger Liga, Landesliga Steiermark, Burgenlandliga und so weiter, die Spieler ausgewählt. Und es soll ja auch im Juni im Alpe-Adria-Raum ein Amateur-Eurofeld-Cup mit 8 Teams über die Bühne gehen. Ja, ich bin gespannt.
Chrissy Kobalt, Legende in St. Anna, kann man ruhig so sagen. Mhm. Gegen den habe ich noch gespielt, aber das ist jetzt auch nicht schwer. Wenn du gegen St. Anna gespielt hast, in den letzten fast 20 Jahren, dann hast du auch gegen Chrissy Kobalt gespielt. 612 Spiele, alle für St. Anna. Ja, 292 brutal. Tore, 304 Siege, das Um und Auf, eigentlich der Zehner, das Um und Auf von St. Anna seit ewig eigentlich. Und alles durchgemacht, von der Oberliga, Unterliga sogar mit dabei gewesen, bis rauf in die Regionalliga. Schon cool, cooler Typ.
Ist beeindruckend.
Und super, dass er jetzt auch im Amateur-Nationalteam getroffen hat.
Sehr schön, sehr schön.
Dann haben wir noch einen Alumnus, oder?
Genau.
Der DBLDW Alumni. Alumnus.
Der spielt in einer der coolsten Ligen.
Ja,
in einer so ist es.
Mal wieder, und mal wieder einer aus vom WRC.
Er war auch beim WRC, so ist es. Aktuell stürmt er für LA Galaxy. Ja, ich sage mal so, 6 Spiele hat er bestritten, 5-mal von Beginn an, 5-mal getroffen. Wir sprechen natürlich von Dejan Jovelic. Also wir erinnern uns an die Zeit beim WRC, extrem erfolgreich, 17 Tore in 32 Ligaspielen, hat beim WRC richtig gut performt, insgesamt 20 Mal getroffen für die Wolfsberger und hat mittlerweile in der MLS sowas von Fuß gefasst. In der vergangenen Saison schon fast immer gespielt und auch gut getroffen, aber dieses Jahr, die Meisterschaft hat ja Ende Februar begonnen, ja, raketenartiger Start und wie gesagt, in den ersten 5 Spielen 5 Tore, jeweils einmal getroffen. Eröffnungsspiel war gleich gegen Lionel Messi, gegen Inter Miami, wo er auch das einzige Tor für LA Galaxy geschossen hat beim 1:1. Also bei der startet richtig durch und der ist ja noch nicht so alt. Also wie gesagt, 24 Jahre alt.
Ja, Wahnsinn.
Hat er auch 6 Länderspiele für Serbien, der präsentiert sich da auch gerade prächtig. Und die Liga, die ist natürlich an der Wertigkeit her sehr gestiegen die letzten Jahre. Jetzt nicht nur, weil ein Lionel Messi und Luis Suarez dort spielen, sondern auch generell viele junge Talente, die dort kommen. Und es wird auch immer mehr ein Markt für europäische Top-Clubs, dort Spieler nach Europa zu holen. Ne?
Überragend. Also vor allem, also ich liebe ja die MLS. Also wenn ich mir das vorstellen könnte, dort zu kicken, also wenn da ein Angebot kommen würde, also wenn ich da Profikicker bin, sage ich danke sofort. Allein in Los Angeles zu leben und dort auch zu kicken, ist ja großartig. Das ist schon mal lässig. Und wenn es dann so gut läuft für Dejan Jovilic, noch viel besser. Übrigens, Dejan Jovilic hat auch Schach gespielt oder spielt Schach und hat an einer Europameisterschaft im Blitzschach 2023 in Zagreb teilgenommen, wo er Platz 330 von 556 gemeldeten Teilnehmern erreicht hat.
Sensationelle Infos, ja, das habe ich auch nicht gewusst. Sehr schön, sehr schön. Also ein Stratege,
danke,
am Platz eigentlich.
Danke Wikipedia.
Ja?
Danke an Wikipedia.
Okay, sehr cool. Ja, MLS, sehr, sehr, aber sehr, da kannst du mal dann, wenn du mal sehr das gerne vorbeikommen. Ich habe seit heuer den MLS Season Pass. Also ich kann jedes Spiel live schon. Ja.
Das nehme ich sehr gerne an, wenn irgendwann einmal beide Kinder 18 sind und draußen sind. Genau, richtig. Genau, dann kommen wir.
Perfekt, perfekt. Ja, Linktipp haben wir euch in die Shownotes, wie gewohnt. Diesmal ausgewählt worden vom geschätzten Kollegen Peter K. Wagner mit dem Zitat The Obvious LASK Supporter. Es ist eine Eigenproduktion vom LASK. Ein kurzes Video auf YouTube. Schaut's rein. LASK Insight. Das ist in den Shownotes.
Danke Fabio für die Zeit.
Ja, ich sag danke für die Zeit. War mir relativ lang drauf, aber hat gut gepasst. Ich hoffe, du wirst bald wieder gesund. Alles Gute deiner Family jetzt natürlich. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bald wieder im Studio.
Das hoffe ich auch.
Und wir hören uns. Und danke fürs Reinhören. Viel Spaß am Wochenende bei den Spielen. Ja, und falls ihr Zeit und Lust habt, abonniert unseren Kanal, dann kriegt ihr immer die Benachrichtigungen, wenn es eine neue Episode gibt.
So ist es. Guten Tag.
Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Es gibt nur eine beste Liga der Welt.